ARD.
Ohne Schleim werden wir nicht existierbar. Das ist essentiell, dieser Schleim. Und zwar schützt er einfach wie ein Immunsystem, also das ist ein Teil des angeborenen Immunsystems, um Viren und Bakterien abzufangen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener. Bei meinen Kindern ist er gerade ganz hoch im Kurs, Schleim. In allen möglichen Farben, in allen möglichen Gefäßen gibt es den zu kaufen, künstlich hergestellt, ein bisschen klebrig und anscheinend unwiderstehlich für Kinderhände. Bei den meisten Erwachsenen sieht das anders aus. Die denken bei Schleim wahrscheinlich eher, ugh. Es sei denn, sie sind Wissenschaftler und beschäftigen sich beruflich mit Schleim. Einen dieser Wissenschaftler haben wir heute hier zu Gast, den Biopharmazeuten Professor Dr. Daniel Lauster von der Freien Universität Berlin. Herr Lauster, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Herr Lauster, natürlich geht es bei dem Schleim, mit dem Sie sich beschäftigen, nicht um den bunten Schleim, den meine Kinder so mögen. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit Mukus, also mit dem Schleim, den unser Körper produziert. Kann man das so platt sagen?
Ja, das kann man so sagen. Genau.
Was ist denn dieser Schleim eigentlich genau und warum produziert unser Körper ihn?
Ja, dieser Schleim hat viele Aufgaben in unserem Körper. Also wir haben ihn eigentlich auf der ganzen Schleimhaut im Körper verteilt. Also wir brauchen ihn zum Beispiel bei den Augen, um blinzeln zu können oder um unsere Nahrung runterschlucken zu können. Also das befeuchtet die Oberflächen, diese Schleimhaut, und schützt aber auch vor Krankheitserregern und eingeatmeten Partikeln zum Beispiel.
Und ist der Schleim unterschiedlich an den unterschiedlichen Stellen oder ist das ein und dasselbe Produkt, sage ich mal, was der Körper da produziert?
Nee, das ist sehr unterschiedlich. Also die Größe ist anders von diesen Mucinen, das sind diese Moleküle oder diese großen Proteine, oder wie die sich vernetzen, ist unterschiedlich, kommt eben auf die Eigenschaft drauf an. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel etwas essen, Nahrung aufnehmen, dann sind es eher kleinere Mucine, die den Nahrungsbrei umschließen, damit wir den schlucken können. Und dann in den Atemwegen haben wir eher größere Mucine, die die Oberfläche bedecken wie so ein Fischernetz, damit da die Partikel besser haften bleiben.
Also vielleicht nochmal zur Verdeutlichung, wie ist der Schleim aufgebaut? Was ist das? Eine Art Flüssigkeit und da sind Mucine drin, das sind diese Proteinmoleküle oder vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen verdeutlichen?
Ja, man spricht hier von Hydrogelen, also es gibt Mucine, die eben Netzwerke ausbilden können. Und diese Hydrogele, die haben so einen schwellenden Charakter. Also wenn Sie sich vorstellen, wie so ein Soßenbinder, den man dazu gibt, dann fängt ja dann auch die Soße dickflüssig zu werden. Und wir haben ganz wenig davon eigentlich auf den Atemwegen liegen. Also der Großteil ist Wasser. Also 98% von diesem Volumen nimmt quasi das Wasser ein oder von der Masse. Und 2% sind nur diese Mucine. Und die schwellen eben, da die sehr stark Wasser binden können.
So, ich als Laien sag jetzt mal so, mir ist schon klar, dass meine Mundhöhle ist feucht, die Schleimhäute, da ist ein Schleim halt drauf. Mir kommt aber der Schleim meist entgegen, wenn er nicht so toll ist, also wenn er eigentlich raus soll, also bei Schnupfen oder bei wirklich hartnäckigem Husten. Schleim sammelt Dreck und muss raus, wie etwa eben bei fiesem Schnupfen, ist dann aber nur halb gedacht beim Schleimen.
Ja, also ich meine, wir haben dann ja teilweise einen Entzündungsprozess auch, dann sind Immunzellen noch mit in dem Schleim drin, weswegen der sich auch verfärben kann und zähflüssiger wird. Also das ist einfach so, dass die Atemwege dann arbeiten und versuchen, die Krankheitserreger aus dem Körper zu verbannen.
Sie beschreiben Schleim aber auch eben als wichtig, weil es als Barriere gegen Viren funktioniert. Wie funktioniert denn diese Barriere? Was passiert da genau?
Ja, also dieser Schleim hat im Endeffekt in den Atemwegen zwei Aufgaben. Der hat die Funktion einer mechanischen Barriere, also wie so ein Fischernetz, wo kleinere Fische vielleicht noch durch können, aber größere nicht. Ja, also Bakterien können da nicht so leicht durch, aber Viren können noch durchflutschen, kann man sagen. Die können noch entweichen. Aber dieser Schleim hat auch noch eine chemische Barrierefunktion. Also da sind sehr viele Kohlenhydrate drauf, Zucker, die das Wasser auch binden, aber auch gerade Viren binden können, sodass die dann besser eingefangen werden können.
Und gibt es da Unterschiede, welche Viren aufgefangen werden können und nicht? Oder ist das jetzt tatsächlich die Größe, weil Sie jetzt sagten, Bakterien und Viren unterscheiden sich da?
Ja, also die Viren sind alle so um Faktor 10 kleiner als so ein Bakterium im Durchschnitt. Und die können mechanisch eben durch oder physikalisch. Aber das ist eben auch Gegenstand von diesem neuen Forschungsprojekt von MUC, das wir erarbeiten, um zu sehen, wie gut die Viren eben da durchgehen können. Mhm. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Virusarten natürlich.
Mhm. Von MUC, dieses Forschungsverbundprojekt, was Sie schon angesprochen haben, ist tatsächlich der Anlass für unser Gespräch heute. Das wollen wir auch später noch genauer besprechen. Vorher müssen wir noch so ein bisschen die Grundlagen klären, damit wir verstehen, worum es eigentlich geht. Unterscheidet sich eigentlich Schleim von Mensch zu Mensch?
Ist schwierig zu sagen, also das ist auch noch nicht ganz erforscht. Also man weiß halt, dass der Schleim in einem Menschen auch an sich schon sehr unterschiedlich ist. Also wir haben jetzt ja gerade schon gesehen, verschiedene Zonen, verschiedene Arten von Schleim, aber auch an sich über den Tag hinweg kann die Schleimzusammensetzung sich verändern. Und dann von Mensch zu Mensch sind die leicht unterschiedlich groß oder die Masse kann sich unterscheiden, also die Glykosylierung, der Kohlenhydratgehalt kann sich unterscheiden.
Kann man das jetzt so aber schon zusammenfassen, dass man sagt, Schleim ist eigentlich sowas wie ein Schutzschild unseres Körpers?
Ja, also ohne Schleim wären wir nicht existierbar. Das ist essentiell, dieser Schleim. Und zwar schützt er einfach wie ein Immunsystem, also das ist ein Teil des angeborenen Immunsystems, um Viren und Bakterien abzufangen.
Nun leiten Sie an der FU die Lauster Group, eine interdisziplinäre Forschungsgruppe, die im Grunde versucht herauszufinden, wie der Mukus so verbessert werden kann, dass er Viren noch effektiver abfängt. Ist das korrekt runtergebrochen?
Genau, das streben wir an, den Mukus noch zu upgraden, zu verbessern.
Wie wollen Sie das machen? In welche Richtung gehen Sie da?
Also zum Beispiel, dass man Substanzen inhaliert, woran die Viren eben noch effektiver dran binden können. So dass, wenn wir Viren einatmen und dann das Nasenspray, das wir da entwickeln zum Beispiel, dass die Viren dann in dem Schleim noch verbessert haften bleiben und dann quasi abgetragen werden können vom Körper.
Also das Ziel ist, durch die Verbesserung des Schleims der verbesserte Schutz vor Viren direkt in unserem Körper. Nicht als Reaktion, sondern auch als Prävention?
Genau, also wir haben so zwei Ideen. Einmal eben Prophylaxe. Und das andere wäre eben Postexpositionsprophylaxe. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel so Nasenkribbeln spürt oder man hat das Gefühl, man bekommt jetzt eine Erkältung, dass man dann das Nasenspray verwendet und dann quasi die Viren schneller aus dem Körper gelangen.
Was genau bedeutet denn verbessern in dem Fall? Verstärken, verdünnen des Schleims? Sie gehen ja beide Pfade, wenn ich das richtig gesehen habe.
Also in dem Konzept, das ist auch, woraus wir eine Firma gegründet haben vor circa 3 Jahren, die Firma Mucosatec. Da entwickeln wir Nasenspray, um den Schleim jetzt nicht zu verdickflüssigen, sondern im Prinzip die chemische Barriere zu verstärken. Also wir bauen Proteine ein, woran die Viren effektiver haften bleiben. Und das ist so ein Bindeglied, das eben die Viren an den Mukus verankert.
Sie reden da von einer molekularen Maske.
Genau.
Das können Sie gerne ein bisschen detaillierter erklären. Wie funktioniert das oder wie soll das funktionieren?
Also man sprüht das als Nasenspray dann in die Nase und vermutlich auch mehrmals am Tag, weil diese natürliche Barriere, die wir haben, die ist auch mobil. Also dieser Biofilter, der wird ausgetauscht über den Tag hinweg. Mhm. Und wir müssen dann immer wieder etwas einsprühen, um diese Barriere aufrechtzuerhalten, um die Viren dann quasi, die sich auch neu bilden aus den Zellen heraus, immer wieder effektiver abtragen zu können.
Ich habe gelesen von Peptiden, die Sie da entwickeln. Mhm. Mini-Proteine sind das. Ich habe einen Vergleich gelesen. Sie tricksen die Viren im Endeffekt aus oder versuchen die auszutricksen mit diesen Mini-Peptiden. Erklären Sie doch mal, was da genau passieren soll.
Genau, also wir haben eine Komponente von diesem bifunktionalen System oder zwei Komponentensystem, die an Schleim bindet. Das ist unser Mukusanker. Und die andere Komponente, die bindet an die Viren. Und dabei verwenden wir eben natürliche Rezeptoren. Also das Virus denkt, wenn man so sagen kann, dass es an eine Wirtszelle bindet, an unsere Körperzellen, aber bindet dann eigentlich an eine Köderstruktur.
Ah, also wird sozusagen eingefangen und kann dann eben nicht meine Zellen angreifen.
Genau.
Weil es diese gefälschten, sag ich mal, angreift.
Genau.
Und das kann dann rausgespült, rausgenießt, rausgeschnaubt, raus was auch immer.
Oder einfach runtergeschluckt werden.
Ja. Da wären wir wieder beim kurzen Urks-Moment. Aber gut, es ist ja einfach so. Also das Endprodukt wäre zum Beispiel ein Nasenspray. Gibt es da auch noch andere Dinge, in die Sie da forschen? Also weil das stelle ich mir ja recht einfach dann vor als Handhaberin.
Ja, also das ist halt kein universelles Nasenspray, sondern das ist jetzt gerade gegen Grippeviren eine Entwicklung. Wenn wir jetzt gegen andere Viren etwas entwickeln wollen, wir haben ja auch noch andere Ziele. Wir erinnern uns an die SARS-CoV-2-Pandemie und es werden auch neue Viren wahrscheinlich sich verbreiten in der Menschheit. Da müssen wir dann das Konzept anpassen. Also das ist auch so ein modulares Lego-System, wo wir dann den Virusbinder immer wieder austauschen können gegen neue Stämme zum Beispiel.
Also auch vorstellbar, wenn jetzt Grippesaison ist, dass da irgendwie jedes Jahr oder jede Saison ein neues Nasenspray sozusagen verfügbar sein könnte?
Also jetzt bei Grippeviren haben wir schon das Ziel, quasi die ganze Familie einzufangen, indem wir eben Strukturen auf dem Virus adressieren, die konserviert sind, also die zwischen allen Viren quasi geteilt sind, zum Beispiel die Rezeptorbindestelle. Aber wenn wir andere Virusfamilien adressieren wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall ein anderes Peptid oder ein Eiweißmolekül.
Und wie schnell geht dann sowas? Also wenn Sie sagen, das ist anpassbar, denkt man immer so, das dauert eine Weile, bis man da das Passende hat?
Also wir haben da Verfahren entwickelt. Wir arbeiten da zum Beispiel mit Oberflächen, die mehrere hundert bis tausend solche Eiweißmoleküle aufweisen. Und dann geben wir quasi dieses Oberflächenprotein des Virus dazu und schauen, wo es am besten dran haftet. Und dieses Eiweißmolekül werden wir dann an unseren Mukusbinder dran binden. Ja, also das geht relativ schnell. Das kann innerhalb von 6 Monaten schon etabliert sein.
Ah ja, also durch dieses Lego-Prinzip.
Genau.
Die Lauster Group macht ja aber nicht nur das, sie betreibt auch Grundlagenforschung. Sie haben das schon gesagt, um die Mukus an sich besser zu verstehen. Da gibt es tatsächlich noch so viel Ungeklärtes?
Ja, also ich denke mal, das Hauptproblem war, dass da bis jetzt die Technologien oder die Möglichkeiten noch nicht da waren. Man kennt Muzine schon sehr lange, bestimmt schon seit den 90ern hat man die Dinge beschrieben. Aber jetzt gerade um diese Zuckerstrukturen und auch diese Netzwerkbildungen zu erforschen, sind eigentlich erst in den letzten vielleicht 5 bis 10 Jahren Methoden auf den Markt gekommen oder entstanden.
Ich will noch mal ganz kurz sagen, bevor ich da eine Nachfrage stelle, ich habe es mir nämlich auch aufgeschrieben, Muzine, das sind die wichtigen Schleimstoffe, die den Hauptbestandteil des Schleims in unserem Körper ausmachen, sehr große Moleküle, die sich wie Netze verknüpfen und den Schleim dick und elastisch machen, richtig?
Genau.
Richtig. Ja. Und jetzt die Nachfrage, was sind denn da für neue Möglichkeiten aufgekommen, die vorher nicht da waren, um das zu untersuchen?
Also gerade eben diese Kohlenhydratstrukturen, ja, das sind ja Zuckermoleküle, die in sehr hoher Dichte auf diesem Muzin quasi vorkommen. Man weiß gar nicht so richtig, was diese Sequenzen bedeuten. Das sind so Bäumchen, Zuckerbäumchen, die man quasi auf diesen Proteinen findet. Und die Sequenz, die Abfolge von diesen Zuckermolekülen, die kann man jetzt erst mit Massenspektrometrie auflösen, also mit ganz neuen Verfahren. Darüber hinaus auch Mikroskopieverfahren sind verbessert, dass man eben Beweglichkeiten von Partikeln in diesem Schleim besser vermessen kann, also Viruspartikel zum Beispiel in diesem Schleim oder auch bildgebende Verfahren, um diese Netzwerkstrukturen aufzulösen mit Super-Resolution-Mikroskopie oder Kryo-Elektron-Mikroskopie. Das sind solche Verfahren, wo man sehr kleine Strukturen auflösen kann.
Also es lag eher tatsächlich an den Bedingungen, die man erst herstellen musste, um das zu untersuchen, nicht an fehlendem Interesse an Mukus?
Genau, also die Muzine sind schon längere Zeit sehr interessant, aber in der Darstellung auch oder Aufreinigung bisher nicht zugänglich gewesen.
Mhm. Ja. Zu Gast heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio ist der Biopharmazeut Professor Dr. Daniel Lauster von der Freien Universität Berlin. Sein Fachgebiet Schleim, genauer gesagt der von unserem Körper produzierten Schleim in den Atemwegen. Dieser Mukus ist eine feuchte Schutzschicht, der wie ein Filter für Staub und Krankheitserreger funktioniert und wie ein Klettverschluss, der Viren festhält. Klingt gut, kann aber auch besser funktionieren, sagt Lauster und forscht dazu gemeinsam mit seinem Team. Herr Lauster, auch wenn die Grundlagenforschung zu Mukus noch nicht abgeschlossen ist, klar wird doch, unser Schleim der Atemwege, der Mukus, spielt eine entscheidende Rolle bei Viruserkrankungen. Da kann ich mir vorstellen, Sie haben es schon erwähnt, dass nun auch die ja nicht ganz so lang zurückliegende Covid-Pandemie der Forschung zu Mukus einen ordentlichen Push gegeben hat.
Ja, absolut. Man hat natürlich nach neuen Verfahren zum einen geschaut, wie man unsere natürliche Abwehr verbessern kann oder wie wir uns vor solchen Pandemien schützen können. Auch diagnostisch, wie man früher oder schneller erkennen kann, ob hier eine Gefahr besteht für eine Pandemie, wenn ein Virus sich gerade erst verbreitet zwischen ein paar Menschen. Da hat auf jeden Fall die letzte Pandemie, es gab auch sehr viele Fördermittel natürlich, bundesweit und auch weltweit, um da eben einen wiederholten Fall dann eben schneller agieren zu können.
Da wären wir wahrscheinlich dann bei dem großen Verbundprojekt One Muc heißt es, respiratorischer Mucus als One Health Schnittstelle, der offizielle Name. Stichwort da ja eben Lehren, die aus der Pandemie gezogen wurden, Pandemieprävention und Reaktion. Jetzt ist eben dieses neue bundesweite Verbundprojekt zum Thema Mucus gestartet, an dem Sie auch beteiligt sind. Was untersucht OneMuc genau und warum ist dazu ein so großes Verbundprojekt nötig?
Ja, also es gab eine Ausschreibung vom BMFTR, also vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und da ging es eben darum, Fördermittel zu investieren, um gerade so eine Pandemieprävention schneller angehen zu können. Ja, also wir haben eben vorgeschlagen, dass man die Schleimschicht als Eintrittstor in unsere Atemwege sich näher anschaut, weil die Viren müssen da ja erstmal durch. Das wurde bisher im Prinzip außer Acht gelassen, wenn man die Gefahr von einem Virus bewertet. Man hat dann eher geschaut, wie sich Viren zum Beispiel auf humanen, also menschlichen Zellen oder auf tierischen Zellen verbreiten, wie gut sie eindringen können und wie sie sich da vermehren. Also man schaut eher in die Zelle herein, vielleicht die Zelloberfläche, aber diese Schleimschicht, wie gut die Viren dadurch können und vielleicht auch von Tier auf den Mensch übergehen können oder umgekehrt, das ist bisher noch nicht richtig erforscht. Und da wollen wir quasi einen holistischen Ansatz angehen. Also OneMuc steht ja auch für einen One-Health-Ansatz, wo wir quasi anstreben, tierische Gesundheit, menschliche Gesundheit und unsere Umwelt gemeinsam zu betrachten, um dann im Prinzip zu verstehen, ob da ein größeres Risiko ausgeht von einem viralen Erreger im Moment.
Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt. Das klingt so, als hätte man den Schleim als Barriere ja doch gar nicht so als das wahrgenommen, was er ist, wenn man eigentlich gleich geguckt hat, ja, die Viren sind jetzt da und da müssen wir gucken, was wir damit machen. Geht das so ein bisschen auch in der Medizin, habe ich gerade das Gefühl, ist die Bewegung auch so ein bisschen hin Prävention. Also wenn man halt schaut, Moment, wir haben ja da eigentlich was helfen kann, das abzuwehren. Wenn wir das verbessern, bevor es denn da angekommen ist, ist das so eine Richtung, die Sie auch bei sich in der Forschung merken?
Ja, also ich denke, das Interesse, das ist gerade ziemlich am Wachsen am Mucus, also gerade um den zu verstärken, zu verbessern, aber auch um ihn besser zu verstehen. Ja, also was kann man tun, um die Schleimbarriere an sich natürlicherweise vielleicht aufrechtzuerhalten? Also ich kann natürlich empfehlen, nicht zu rauchen, das ist ganz klar natürlich, dass das die Schleimbarriere schwächt. Aber zum Beispiel auch regelmäßig zu trinken, um den feucht zu halten, hilft natürlich auch, damit er besser fließen kann.
Das sind so die Sachen, die man vielleicht sich noch vorstellen kann. Gibt es da noch weitere Sachen, die mir gar nicht so auf der Hand liegen?
Also natürlicherweise, ich denke mal, ist das Wichtigste, dass man eben hydriert ist, dass man eben trinkt. Ansonsten kann man da relativ wenig tun, denke ich mal, um quasi den Mucus gesund zu halten. Man kann natürlich durch Vermeidungsverhalten von Schadstoffen, vielleicht jetzt nicht nur das Rauchen, sondern auch wenn man in Großstädte geht, wo wir Umweltverschmutzung haben oder Schadstoffbelastung in der Luft, das wird solche Bereiche eben meiden. Das kann alles eben auch den Schleim beeinträchtigen in der Funktion. Wenn wir aber krank sind, dann können wir was tun. Also es gibt nicht einen konkreten Zusammenhang, aber man weiß halt, dass wenn man zum Beispiel Efeu-Extrakt oder Thymian, also reflektorisch wirksame Substanzen schluckt oder trinkt, kann es die Schleimproduktion anregen. Wissen wir vielleicht auch, wenn wir scharfes Essen konsumieren.
Ja,
Capsaicin, wenn das ist da ja drin, dass das eben dazu führen kann, dass selbst in der Lunge, obwohl wir das schlucken, in der Lunge dann quasi mehr Schleim produziert wird.
Mein Nebeneffekt ist, ich muss tatsächlich kurz mal was trinken, weil mein Mund wird ganz trocken, wenn wir so viel über Schleim reden. Aber ja, ich wollte noch zu diesen Umwelteinflüssen kommen, weil Sie sagten Luftverschmutzung etc. pp. Da sind wir ja dann im Endeffekt wieder bei dieser One Health Schnittstelle. Mhm. Also dass die Umwelteinflüsse eine Rolle spielen und dass Sie da holistisch drauf gucken wollen. Sie untersuchen deswegen auch nicht nur den menschlichen Schleim in diesem Projekt, sondern auch von Tieren. Ist das doch noch von der Covid-Pandemie, wie Viren überspringen?
Ja, also ein Großteil der Viren, also man sagt, dass 70% der Virusarten, die quasi von einem Tier auf den Menschen übergehen können. Also man sieht gerade in den USA zum Beispiel, gibt es auch Grippeviren, die gerade Kühe befallen und die können von dort eben bei Farmern, die dort die Kühe quasi hüten oder melken, hat man eben auch schon Fälle gesehen, dass es dann übergegangen ist auf die Menschen. Mhm. Und gibt natürlich bei vielen anderen Viren eben auch den Fall, wo man zumindest vermutet oder wo man auch schon Links gefunden hat, dass es von Tier auf den Mensch übergeht. Und in diesem Verbundsprojekt schauen wir uns deswegen auch nicht nur den Schleim vom Menschen an, sondern auch eben den tierischen Schleim. Bei den Vögeln ist es ja auch so, dass die die Grippe zum Beispiel im Darm eher haben. Also die können dann über Vogelkot quasi die Grippeviren verbreiten auf domestizierte Tiere oder Vogelmastbetriebe, und die bekommen dann auch die Grippe und die kann dann dort wiederum auf den Menschen übergehen. Also deswegen schauen wir uns Darmschleim oder Darmmukus von Vögeln an oder auch bei Schweinen und auch den Atemwegen natürlich. Ja, also das sind so die Hauptziele.
Und das ist schon, also diese Schleimbarriere, die hat auch jedes Tier so? Also ist das was, was Mensch und Tier irgendwie gleich haben? Wahrscheinlich anders aufgebaut, schätze ich mal, aber vom Prinzip her, dass es so eine Barriere gibt?
Genau, also je nachdem, was es für eine Funktion hat. Also man findet da zum Beispiel auch Fische mit Schleim auf der Oberfläche, damit sie besser durchs Wasser schwimmen können. Oder wenn man an Schnecken denkt, die haben ja auch Schleim, damit sie besser über die Oberflächen kriechen können. Also man sieht, dass sich da diese Moleküle oder dieser Schleim auch angepasst hat an die Funktion.
Also Schleim ist eigentlich was ganz grundlegend Wichtiges, oder?
Genau, ohne Schleim würde, glaube ich, wenig funktionieren.
Ja, haben Sie ja schon gesagt, wir würden wahrscheinlich nicht so existieren, ja. Ich will noch zu dem Projekt nochmal sagen, ist ja auf 5 Jahre angelegt, wird mit insgesamt 4,5 Millionen Euro vom zuständigen Bundesministerium gefördert und hat eben das große Ziel, Strategien zur Prävention und Risikobewertung künftiger Pandemien zu entwickeln. Wie genau will man sich da annähern? Also man will natürlich den Mukus erstmal besser verstehen. Prävention bedeutet für mich jetzt Pandemien verhindern. Was kann der Mukus da für eine Rolle spielen? Indem ich dann den so verbessere, dass er eben nicht empfänglich ist für die Viren oder die nicht reinlässt?
Also in erster Linie geht es jetzt hier mal nicht um ein Therapeutikum, wobei wir eben Informationen dazu bekommen, wo vielleicht Schwachstellen sind, wo die Viren durchgehen können. Kann man da vielleicht nochmal was verbessern oder verändern? Aber in erster Linie geht es mal darum, um zu verstehen, diagnostisch, wir haben ein neues Virus, das zirkuliert. Wie gut kommt es jetzt durch humanen Mukus? Also wir wollen da im Prinzip Testkits etablieren, wo wir vielleicht auch synthetische Muzine haben. Das ist ja auch noch eine Herausforderung, dass man quasi ein Modell für humane Muzine erstellt, damit man so ein Testkit hat, wo dann Wissenschaftler feststellen können, wie gut da jetzt das Virus dran bindet. Stabilisiert es vielleicht auch das Virus, dass es langsamer austrocknet? Wie wird es übertragen von Mensch zu Mensch? Und auch, wie gut kann das Virus da durchdringen? Ja, denn manche Viren haben Mechanismen entwickelt, um sich da durchzuschneiden mit Enzymen durch den Mukus, um dann die Zelle zu infizieren.
Ich bin recht beeindruckt, was Schleim alles kann, beziehungsweise was er eigentlich aushalten muss. Damit will ich noch einen Blick auf die Risikobewertung werfen. Sie haben jetzt gesagt, kein Therapeutikum. Risikobewertung haben Sie schon angesprochen, indem man halt einen Überblick hat, wie gefährlich was werden könnte. Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
Genau, also man hat am Anfang eben vielleicht vereinzelt Fälle, dass von einem Tier auf einen Mensch ein Virus überging. Und dann ist halt interessant zu verstehen, ob da eine Gefahr besteht, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und da soll jetzt eben ein neues Kriterium mit aufgenommen werden, dass man eben schaut, ob das Virus sich an so einem Mukus besser festhaften kann oder besser durchgelangt. Ja, also wie gesagt, vorher hat man eher sich angeschaut, wie gut es an eine Zelle bindet und in der Zelle, in einer Humanzelle sich vermehrt lediglich. Und da wird jetzt einfach nochmal quasi eine Ebene weiter drüber, der Schleim liegt ja auf den Zellen drauf, quasi betrachtet.
Jetzt hat das Projekt erst angefangen, also steht im Endeffekt in den Startlöchern. 5 Jahre geht es. Wenn alles super läuft, was hat man am Ende der 5 Jahre im besten Falle in der Hand in Sachen Strategien zur Prävention und Risikobewertung zukünftiger Pandemien?
Ja, also unser Wunsch ist es, dass wir zunächst mal natürlich eine sehr breite Grundlagenforschung erfolgreich publizieren können, dass wir da verstehen, was sind im Prinzip Ansatzpunkte, die man in die Bewertung mit einnehmen kann, also welche Zuckermoleküle oder Verbreitung von Zuckermolekülen auf diesen Muzin sind essentiell für die Virusanheftung. Und wir würden halt gerne auch in die Verwertung gehen von diesen Informationen, indem wir eben so ein Diagnostikum entwickeln, also ein Kit, ein Testkit, jetzt nicht für den Normalverbraucher, sondern eben gerade für Kliniken oder für Gesundheitsämter, wo man dann sowas mit bewerten kann. Und ja, ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es auch Informationen noch, dass man vielleicht doch ein Therapeutikum auch noch weiterentwickeln kann. Aber das ist, wie gesagt, eben jetzt nicht der Fokus der Arbeit.
Zum Abschluss vielleicht noch die folgende Frage: Was fasziniert Sie persönlich eigentlich an Schleim und warum begeistert Sie dieses Thema so?
Also es ist halt interessant, dass viele Proteine eher eine Aufgabe oder vielleicht zwei Aufgaben erfüllen. Und dieses Molekül, das ist, denke ich mal, auch das größte Protein, das man bisher kennt. Das ist ein multifunktionales Protein. Also es kann sehr, sehr vieles. Mhm. Es kann Wasser speichern, es kann als Gleitgel funktionieren. Es führt eben auch dazu, dass eben Pathogene abgewehrt werden. Also erfüllt so viele Aufgaben. Und unser Körper investiert ja auch extrem viel Energie, um diese Moleküle aufzubauen. Das ist ja kostenintensiv, so ein Molekül zu bauen. Und es wird nicht mal recycelt. Es wird einfach ausgeschieden. Also sehr faszinierend, ja.
Sehr faszinierend. Und es gibt noch Themen, die man da erforschen kann, beziehungsweise so hundertprozentig verstanden, wie das alles funktioniert, hat man noch nicht. Es gibt noch viel zu tun. Und ganz ehrlich, finden Sie Schleim manchmal auch eklig?
Ja, also tatsächlich, wenn wir Patientenschleim manchmal haben, also wir arbeiten ja auch an pathologischen Schleim, dann muss man schon mit der Zeit sich dran gewöhnen, denke ich mal.
Herr Lauster, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Zu Gast in den Wissenswerten der Biopharmazeut Professor Dr. Daniel Lauster von der Freien Universität Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.